Und jetzt läuft das schon, oder was? Soll ich auch mal klatschen?
Du darfst auch klatschen. Ja.
Tonspur ist synchronisiert. Herzlich willkommen bei Sunshine Live. Ich bin der Tim, das ist die Johanna.
Willst du übernehmen?
Johanna, wir reden über das RAW-Gelände.
Auch, ja.
Auch, ja. Und wir reden über DJ-Kultur.
Ja.
Und wir reden über Clubkultur. Vielleicht auch ein bisschen über Saarbrücken.
Ja.
Saarland. Sehr schwieriges Pflaster, habe ich gehört. Erzähl doch mal.
Sunshine Live, Electronic Music Weekly.
Ja, let's go. Another week, another Electronic Music Weekly, euer wöchentliches News-Update aus der elektronischen Musik. Schön, dass ihr mit am Start seid. Ich bin Johanna und ich habe heute einen Gast und mein Gast ist einfach 700 Kilometer hierher gefahren nach Berlin. Da, wo er herkommt, ist er eine echte Größe, aber auch hier in Berlin könnte er dem einen oder der anderen auch bekannt sein, denn er ist Gründer eines der bekanntesten Clubs seiner Wahlheimat. Angefangen hat alles gefühlt mit 5 Euro und einem Traum, seiner Freundesgruppe einen Ort zu schaffen, wo man abhängen kann, Bier trinken kann, Musik hören kann. Also haben sie, eine absolute Bruchbude gekauft und die auf Vordermann gebracht, 15 Jahre später. Steht diese Bruchbude und ist ein Treffpunkt für Techno-LiebhaberInnen und eine feste Institution im Saarland. Mein Gast heute, herzlich willkommen, Tim Grote vom Mauerpfeifer in Saarbrücken.
Guten Morgen.
Morgen. Schön, dass du da bist. Hast du gut hergefunden?
Ja, wir haben super hergefunden. Also, bin ja gebürtiger Berliner, der Weg ist mir bekannt.
Ja.
Und ist dann auch immer schön, nochmal herzukommen.
Und mal einzuchecken, was in der Hauptstadt geht.
Ja, ich wollte gerade sagen, und auch schön, wieder irgendwann wegzufahren.
Wie lange wohnst du jetzt schon im Saarland?
Oh, ich bin in 2000 rum, bin ich ins Saarland gezogen. Und dann 2009 gab es ja dann die Bruchbude. Also ja, es ist jetzt einfach schon, was haben wir jetzt, 2026?
Ja.
Also ja, es sind jetzt einfach schon fast 26 Jahre. Ne?
Oh mein Gott, ich habe 15 gesagt, ne?
Nein, nee, was ich im Saarland bin.
Ja, genau. Ja.
Aber 15 Jahre
sagen,
stimmt auch
nicht.
Sind 17 Jahre. Wir haben bald unser 17. Geburtstag. Also wir gehen jetzt ins 18. Jahr rein. Dann ist der Club bald volljährig.
Krass.
Dann darf er sich selbst verwalten.
Und offiziell Alkohol trinken. Was darf man noch mit 18? Ich weiß gar nicht.
Ich glaube, manche dürfen auch schon, also in Bayern ist das ja, ich glaube, die kriegen ja in der Muttermilch Bier.
Ah,
aber
ja,
bei
ja,
uns im
harten
Saarland,
Alkohol,
ja, harter Alkohol. Ja. Aber ist jetzt
Autofahren.
Eh nicht so. Also ich bin eh kein Alkoholtrinker, von daher.
Bist du ein Sober-Raver?
Total, ja. Also seit über 6 Jahren mittlerweile.
Mhm. Warum? Und, wie kam es dazu?
Ach, tatsächlich Corona. Mhm. Corona war der Cut und ich habe noch nie in meinem Leben zu Hause irgendwie getrunken oder
mal so.
Mal so
einen Wein aufgemacht?
Nee, gar nicht. Nee, bei mir ist sogar ein Kasten Bier schlecht geworden.
Ja.
Es war immer nur einfach im Club. Alles ist im Club passiert und dann waren die Clubs tot, quasi durch Corona, geschlossen und einfach aufgehört, nie wieder angefangen. Ja.
Ist aber wahrscheinlich auch krass, wenn man in so einem Club basically lebt, ne? Also hast du dann während der Arbeit auch so getrunken oder hast du da gesagt, nee?
Ja, das ist schon Berufskrankheit dann. Ne?
Ja, ne?
Also jeder will ja auch dann will dich einladen, will irgendwie mal mit dir Backstage, will mit dir an der Theke anstoßen.
Ja.
Und da musst du dich schon schwer im Griff haben, um das zu managen. Ne?
Also wahrscheinlich eine ganz gute Entscheidung zu sagen.
Ja, Corona kam da recht gut halt. Ja. Also das war wirklich der perfekte Absprung. Also.
Ich muss sagen, ich habe durch Corona so ein bisschen meine FOMO verloren, weil ich war wirklich früher so die Letzte, die gegangen ist, weil ich hatte immer Angst, dass noch was passiert. Und jetzt, wenn ich keinen Bock mehr habe, wenn ich müde bin, sage ich wirklich ciao.
Die Angst, was zu verpassen, meinst du?
Ja, genau.
Ja,
und das war für mich so Corona.
Das kenne ich, kenne ich. Das habe ich früher immer, also das hat jetzt mit Corona, ich glaube, es ist einfach mit dem Alter und mit der Länge, wenn man das alles macht. Aber ich kenne das, das ist auch ein ganz furchtbares Gefühl.
Ja.
Entweder als erstes hin und am besten nie wieder gehen und überall dabei sein, furchtbar eigentlich. Ne?
Ja, voll.
Aber schön, dass du es rausgefunden hast. Wird doch hier so unser anonymer Stammtisch.
Hallo Tim. Okay, was ging bei dir am Wochenende? Ihr hattet ein Festival, ne?
Wir hatten eine Stage auf dem Festival, Lucky Lake Festival heißt das. Wir arbeiten schon länger mit denen zusammen. Aber dieses Jahr war tatsächlich das erste Mal, wo wir unsere eigene Stage dort hatten. Sonst haben wir immer nur die Aftershow gestellt. Und dieses Jahr haben wir eine komplette Stage dort gestellt. Und dann noch die Aftershow dazu.
Ja.
sehr warm und auch dementsprechend sind wir alle noch ganz schön kaputt halt.
Ja.
Deswegen ist es eigentlich ein Wunder, dass wir uns montags hier treffen.
Es ist wirklich krass, aber bei Same, weil wir waren ja am Samstag bei Rave the Planet, das war auch ziemlich krass. Also irgendwie, es gibt noch keine offiziellen Zahlen, aber ich würde mal so sagen, um die 300.000, 400.000 Leute.
Echt krass, doch so viel, ne?
Vor allem bei der Hitze.
Deutlich mehr wie das letzte Mal dann, ne?
Ja, also am Anfang war es relativ leer, aber ich glaube, das war halt auch, weil es einfach noch zu heiß war und alle wahrscheinlich noch im Tiergarten waren. Und dann sind sie aber abends gekommen und dann war es, war so voll und aber auch richtig geile Musik einfach, hat richtig, richtig Bock gemacht. Es ist ja eine Demonstration. Mein Chef Mike, Shoutout, hat eine richtig, richtig tolle Rede auch gehalten. Da ging es natürlich auch um das Thema, weswegen wir da auch immer demonstrieren jedes Jahr, um halt den Erhalt der elektronischen Musikszene, der Clubkultur, um Zusammenhalt, um Schutz und Freiräume. Und darüber wollen wir heute auch ein bisschen reden. Weil
total wichtig, ja.
Ich meine, mit wem kann man da besser drüber reden als mit dir, der seit so vielen Jahren so einen Ort am Laufen hält. Bevor wir aber reinstarten, dachte ich, wir spielen ein kleines Spiel, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Hättest du Bock?
Das können wir gleich feststellen, dann wird das okay.
Es ist ganz einfach. Spiele. Ich sag einen Satz und du beendest ihn.
Okay, ja.
Also ist wirklich easy.
Ja.
Feiern in Saarbrücken ist?
Besonders.
Okay. Der Mauerpfeifer bedeutet mir?
Es ist halt mein Lebenswerk.
Mhm. Ja. Also sehr viel.
Ja, ich.
Alles.
Ja, nicht alles, aber es ist ein Lebenswerk, würde ich sagen. Ne? Nach 17 Jahren kann man schon sagen, das ist. Lebenswerk.
Ja. Nach 17 Jahren Clubbetrieb habe ich gelernt.
Ich lerne immer noch.
Nicht ausgelernt.
Nee, ich lerne immer noch.
Am besten tanze ich zu.
Techno.
Der verrückteste Ort, an dem ich je raven war, war?
Boah.
Darf man das hier sagen?
Ja, es gibt viele verrückte Orte, aber ganz krass war unsere erste Zeit einfach auf der Baustelle. Mhm. Also komplett illegal, im Dreck. Wir sahen alle aus, als hätten wir ein Jahr unter Tage gearbeitet. Ich wollte gerade sagen, Tag, das war wirklich eine ganz, ganz verrückte Zeit. Ja. Ne? Gerade diese hochillegale Zeit und halt diese ganzen Underground-Raves. Ja.
Schön. Ja, lass uns ein bisschen auf Clubkultur schauen. Die Clubkommission in Berlin hat eine Studie rausgebracht und die ist tatsächlich relativ besonders, weil das die erste wirklich richtige Studie und Erhebung ist seit 2019. Also jetzt eigentlich alles, was so in den Jahren passiert ist mit Corona und so weiter und auch Stichwort oder der Begriff, der gerne genutzt wird, Clubsterben. Und ja, hier können wir eigentlich schon reingehen, weil die Studie ganz klar sagt, wir können hier nicht von Clubsterben reden. Die Clubkommission gibt an, dass seit 2020 so mindestens 24 Clubs geschlossen haben, gleichzeitig aber auch 25 neue Orte eröffnet haben. Also es wird eher von einem Wandel geredet. Klar muss man auch sagen, hier fallen natürlich auch Watergate und Schwutz, also so Traditionsclub mit runter, was natürlich auch einfach einen emotionalen Wert hat. Aber genau, Sie sagen halt, es ist eher ein Wandel. Wie stehst du so zu diesem Begriff Clubsterben?
Also ich meine, das kann man ja differenziert betrachten. Ne? Also die Clubs, wie wir sie vielleicht von früher kennen, die sterben. Also der Wandel, da kommt ja was Neues. Das hat vielleicht auch nichts mehr mit dem zu tun, was da mal existiert hat. Mhm. Wenn du einen Club einfach nur als Ort ansiehst, mag das stimmen, dass es ein Wandel ist. Aber wenn das vielleicht so dieser Ort ist, wie man ihn mal kannte und der weg ist, dann ist er weg. Dann ist er gestorben. Die wird es auch nicht mehr wieder geben.
Ja.
Aber klar, es ist ein Wandel da und das ist aber auch in der ganzen Szene da halt, ne? Auch, also was ich so beobachte, mehr und mehr ist auch mehr dieser Event-Charakter, der aber auch so ein bisschen das, ich manchmal das Gefühl habe, dass das so ein bisschen entkulturisiert wird.
Okay.
So dass diese Kultur, die wir eigentlich leben oder lieben gelernt haben, sich so ein bisschen da auch wandelt, mehr in diesen Event-Charakter und darum ging es ja eigentlich nie so richtig, ne?
Ja.
Daraus jetzt Mega-Events zu machen, vorgefertigte Sets oder einfach irgendwelche DJs stehen da am Pult und fassen 500 Mal Knöpfe an, aber machen eigentlich gar nichts. Das ist was anderes wie ein Musiker, der wirklich da versucht, eine Geschichte zu erzählen und auf das Publikum eingeht und sich alles nur um die Musik eigentlich dreht.
Mhm. Ja. Lass uns mal reingehen und schauen, was genau sich hier verändert oder was das für ein Wandel ist. Und ganz, ganz wichtig in der Studie ist vor allem das Ausgehverhalten. Darüber wird ja auch schon seit Corona halt geredet, ne? Dass das Ausgehverhalten sich verändert. Die jungen Leute, die gehen nicht mehr so aus, wie wir früher ausgegangen sind oder ihr. Genau, und hier ist zum Beispiel ein Punkt, dass weniger im Club Getränke konsumiert werden oder vor allem alkoholische Getränke. Also die Leute gehen halt eher vorglühen.
Weißt du, was du meinst? Sie gehen vorglühen und gehen dann auf das Event.
Genau,
und geben sich dann da halt kurz die Kante und dann war es das halt. Ne? So dieser wirklich lange Rave von auch sich so auf eine lange Reise einzulassen, das wird immer weniger. Ne?
Ja, genau, also deswegen so die Pro-Kopf-Einnahme sinkt halt einfach, während aber dann so Preise wie Mieten oder Betriebskosten oder Personalkosten, Gagen, ganz, ganz wichtig, halt immer heftig höher werden.
Ja.
Beobachtet ihr das auch so?
Ja, also was jetzt die Kosten und das alles angeht, auf alle Fälle. Was das Getränke- und Konsumverhalten angeht, muss ich sagen, ist das bei uns schon immer eigentlich schlecht.
Ja.
Ja, also schon immer schlecht.
Ach, krass.
So, also wirklich unser Pro-Kopf-Umsatz ist schon immer gering. Und das Ausgehverhalten an sich, denke ich, ist, also wir haben auch gerade die letzten Jahre nach Corona schon viel auch an uns selbst gearbeitet und auch an unserem Standing, auch an unserem sozialen Standpunkten, ja. Und ich muss sagen, tatsächlich läuft es eigentlich bei uns ganz gut.
Was heißt denn das genau? Also was habt ihr
Dass es eigentlich tatsächlich sogar aufwärts ging mit den Besucherzahlen bei uns, aber trotzdem andersrum, trotzdem fressen uns die Kosten auf.
Ja.
Ne? Also es ist trotzdem, und das ist so das Paradoxe, wir sind so am Limit wie nie zuvor, aber eigentlich läuft es besser wie zuvor. Und das ist so ein Warnsignal, wo wir echt langsam mal nachgucken müssen halt, ja, wo liegen da die Verantwortung halt, ne? Und
das wird ja auch gesagt, dass also viele Clubs sagen halt, ey, unsere Clubs sind voll, aber die Kassen sind leer, so.
Ja.
Ja. Aber dann, du weißt nicht genau, wo genau da der Fehler ist.
Doch, ich weiß ganz genau, wo der Fehler ist und ich weiß auch, wo man ansetzen kann halt. Ne? Aber das ist ein ganzes szenetypisches Problem und das ist vielleicht auch der Wandel von der Clubkultur zur Eventkultur, die da nicht ganz übereingeht mit halt. Ne? Weil die meisten Clubs haben halt auch nicht die Kapazitäten mit Tausenden von Leuten, um so eine Eventkalkulation zu stemmen.
Ja.
So, und ein Club, Mid-Size-Club, irgendwas um die 500 bis 800 Leute oder sowas im Durchlauf, muss man ja sagen, die sind ja nicht punktuell drin und dann kommen da übers Wochenende zigtausend Leute, sondern die hat man halt vielleicht am ganzen Wochenende. Die kämpfen dann halt schon ganz schön mit solchen Gagen und Kostenstrukturen, die da entstehen. Ne?
Also ich würde auch in der Studie tatsächlich gesagt, dass um halt finanziell irgendwie über Wasser zu bleiben, auch ans Programm gegangen wird. Und dann wird hier von Sober Raves gesprochen oder dass auch andere Genres mehr gepusht werden. Also man sich breiter aufstellt, Community-Events, Soft-Clubbing und so weiter. Aber du meintest auch eben gerade, dass ihr auch seit Corona viel verändert habt. Kannst du da nochmal reingehen? Was habt ihr denn genau, also was ist euer neues, oder habt ihr so Ideen wie so ein Soft-Clubbing oder sowas?
Nee, tatsächlich gar nicht. Nee. Sondern eigentlich eher nochmal in Richtung Underground zu gehen und auch nochmal mehr auf Musik zu gehen. Genau, eigentlich gegen all das, also Sober Race, sorry, das haben wir einmal gemacht in Zusammenarbeit mit einer offiziellen Institution. Ist total schön, der Gedanke ist total toll, ne? Aber ich sag mal, 3 Euro pro Kopf Umsatz.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das der Schlüssel dann ist halt, ne? So, das ist ja noch schlimmer dann.
Eigentlich finde ich den Gedanken auch voll gut zu sagen, wir gehen wieder mehr in Underground und weg von kommerziellem und so weiter.
Also, ich finde auch, die Sober Raves finde ich auch, haben total ihre Daseinsberechtigung. Ich fand das super schön zu sehen, wie viele Leute tatsächlich gekommen sind, die sich getraut haben, nochmal in den Clubumfeld zu kommen, weil sie gesagt haben, sie haben da tatsächlich ein Konsumverhalten Problem, aber sie wissen, sie werden jetzt nicht darüber hinaus durch andere Menschen getriggert, die jetzt quasi dann irgendwie was in der Richtung machen oder trinken und dadurch haben sie sich nochmal rausgegeben. Also es ist ja auch, das ist unser sozialer Aspekt des Clubs halt, wir haben ja auch so eine gewisse soziale Verantwortung halt, zumindest sehe ich das so. Ich sehe unseren Club auch als sozialen Raum und nicht nur als Wirtschaftsunternehmen und da möchte ich auch, dass wir einfach immer so ein Anlaufpunkt sind halt. Ne? So, deswegen machen wir auch zum Beispiel auch freitags auf, obwohl der Freitag relativ schwach ist, aber trotzdem die Leute, die kommen, die brauchen es und die sind da und die feiern das und die genießen das, wissen das zu schätzen, dass das gibt. Ja, das ist so dieser soziale Aspekt. Ne? Und das sehe ich auch für solche Formate, die eigentlich so wirtschaftlich nicht gut funktionieren, aber trotzdem haben sie irgendwie ihre Daseinsberechtigung.
Tatsächlich, also das mit dem sozialen Raum, das wird auch hier oder ist auch in Berlin natürlich ein riesen Aspekt. In der Studie haben sie auch ClubgängerInnen befragt und Interviews geführt und da haben die meisten halt gesagt, so ja klar, ich gehe in den Club, weil das ist irgendwie ein Freiraum, das ist ein politischer Raum, das ist ein sozialer Raum, ich finde hier Anschluss und vor allem für Berlin ist, glaube ich, super wichtig, weil es natürlich auch international anspricht. Also auch Leute aus dem Ausland extra nach Berlin ziehen, weil sie sagen, oder auch Touristen anziehen, weil sie halt sagen, genau hier findet man das halt. Also diesen Freiraum-Club. Du hast eben kurz angesprochen, wie wichtig ist das dafür? Also eure Community und
wie gesagt, es ist eigentlich so einer der, also auch die Verantwortung und die wir da tragen halt, ja, für diese Räume, die sind einfach enorm wichtig, gerade in solchen Zeiten wie jetzt, gerade aktuell, wo es immer rabiater, immer schlimmer wird. Ich habe gerade noch so eine Doku gesehen über diese Free Raves in Frankreich und Italien, ne, wie hart dagegen vorgegangen wird, wo ich mir denke, so, boah, Alter. Das ist halt so, also das macht einem schon so ein bisschen Angst, ne? Und das ist dann der Punkt, wo ich so auch sagte, dass wo wir als Community und auch als also Stadtverwaltung oder der Gast über Veranstalter, über Location beziehungsweise Agentur oder Management, wo wir einfach so unsere Verantwortung bewusst sein müssen, ne? Dass es dieser, dass das mehr ist als nur eine Produktion oder eine Party oder den nächsten SLK, den man sich auf den Parkplatz stellt halt, sondern wir haben da einfach alle sehr viel Verantwortung zu tragen und diese Räume sind unglaublich wichtig, ja. Also gerade jetzt, also mehr denn je.
Ich glaube jetzt auch gerade vor allem für marginalisierte Gruppen, ne? Also ich habe vorhin auch schon kurz über Schwurz geredet, ist ja so der Club in Berlin gewesen, über viele, viele Jahre für die queere Community. Ja, da fällt natürlich was sehr, sehr Großes weg und
Aber das ist genau der Punkt, wo ich sage, der Schwurz, das ist jetzt weg. Ja. Jetzt kommt da ein, keine Ahnung, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber irgend so ein Mainstream-Jumpstyle-Club oder sowas, den kannst du ja nicht vergleichen mit dem, was da gegangen ist.
Genau.
Deswegen ist dieser Struktur oder dieser Wandel ist korrekt, dass man da vielleicht dann sagt, okay, das ist kein richtiges Sterben, das ist ein Wandel da, aber trotzdem geht da was verloren, was enorm wichtig war und eigentlich auch ist. Ne? So, und da muss man sich natürlich dann auch so diese Sub-Genres der Clubs angucken, was ist da jetzt noch da, was deckt das noch ab? Oder was ist mit dieser Community, die ihren Ort verloren hat?
Ja, definitiv. Um nochmal auf die Gründe zu gehen, Ausgehverhalten und so weiter, zwei Punkte noch einmal zum Alkoholkonsum. Fand ich ganz spannend, weil du auch gerade meintest, dass ihr eigentlich nie wirklich auf so die Gastro euch verlassen konntet. Weil tatsächlich hier in der Studie wird gesagt, dass früher so 60% des Umsatzes haben halt Getränke ausgemacht und heute sind es nur noch 20 und dafür
das ist bei uns aber auch
59% Eintritt. Also geht ihr dann, also verdient ihr dann am Eintritt?
Wir sind rabiat, mussten wir mit dem Eintritt hochgehen, ja.
Habt ihr da
früher immer einen Zehner genommen, ne?
Und hast jetzt, du eine Schmerzensgrenze, wo Schluss ist, oder?
Ja, ich nicht, aber die Gäste und die Gesellschaft, ne? Also ich sage halt, okay, wir müssen irgendwie kalkulieren, wir müssen gucken, dass wir eine Daseinsberechtigung haben. Dies ist halt nun mal leider, wir sind in einem Wirtschaftssystem, wir müssen irgendwie positiv wirtschaften, grüne Zahlen schreiben, ansonsten haben wir keine Daseinsberechtigung mehr, auch vor den ganzen Verwaltungsstrukturen, die es halt nun mal bei uns in Deutschland gibt. Und es sind privatwirtschaftliche Unternehmen, Clubs. Ne? Also es ist ja nichts Institutionelles, wo irgendwelches Geld einfach reinfließt, sondern wir müssen grüne Zahlen schreiben, ansonsten sind wir irgendwann weg. Ne? Ja. So, und dann, also es sei denn, geil wäre natürlich mein Lottogewinn, also dann wäre mir einfach alles egal und ich würde einfach den Laden weiterführen. Das wäre so mein Traumideal überhaupt, ne? So ein paar Millionen auf dem Konto, egal, wir machen den Ort einfach nur noch als Ort. Das wäre so schön, aber
ich drücke die Daumen.
Mega, oder? Das ist meine Traumvorstellung. Aber wir müssen tatsächlich so wirtschaften, dass wir alles bezahlen können. Wir haben Angestellte, wir haben viele, viele, viele Minijobber, DJs, Dienstleister, Lieferanten, GEMA, weiß ich was alles halt. Ja, also es ist ja eine riesen Kostenstruktur und alles muss bezahlt werden. Und das können wir nur, wenn wir irgendwie kalkulieren und auch Geld einnehmen. Mhm. Und gerade nach Corona, also bis Corona, haben wir eigentlich immer einen 10er Eintritt genommen. Mhm. Ne, so, also zu dem Zeitpunkt dann waren es ja dann knapp, wann war Corona 2020? Ich habe da so ein schwarzes Loch in mir. Ne?
Ja.
Also waren 11 Jahre sozusagen. Ja. Dann Clubgeschichte, haben wir immer den gleichen Eintritt genommen, ja, außer unser erstes Jahr, wo wir komplett illegal waren. Da durfte jeder bezahlen, was er wollte. Aber haben wir immer 10er genommen und dann habe ich gesagt, es geht nicht mehr.
Ja.
So, ne? Und dann haben wir jetzt mal 16, mal 15, mal 18, je nachdem, so, ne? So in dem Bereich. Ganz, ganz selten 20.
Aber es trifft dann wahrscheinlich schon auch die Studis oder Menschen, die wenig Einkommen haben, ne?
Absolut. Und deswegen nochmal zum Thema soziale Funktion. Da haben wir uns zum Beispiel im Januar gedacht, wir machen einfach mal einen ganzen Monat kostenlosen Eintritt. Und das hat wunderbar funktioniert. Getränke gehalten war trotzdem abartig schlecht, aber die Menge der Menschen hat das dann kompensiert.
Aber ihr habt auch immer noch manchmal so Soli-Partys,
richtig,
oder?
Ja, ja. Wir haben immer noch Soli-Tickets.
Tickets,
generell,
ja,
bei allen Veranstaltungen, wenn du kein Geld hast. Das ist unsere meine soziale Herangehensweise. Ich möchte, dass die Leute einfach tanzen können, wenn sie es brauchen, weil viele Leute hängen auch vielleicht in einer Krise oder in was auch immer. Ich habe in 17 Jahren so viele Menschen kommen, gehen sehen, Familien haben sich bei uns gegründet. Also wirklich viele.
Ja. Okay.
Wo ich denke, so, ich könnte ganz schön viele Patenschaften übernehmen.
Ja.
Und genauso aber auch so Härtefälle von Menschen, die gekommen sind, gegangen sind. Aber jedenfalls habe ich einfach verstanden, die Leute brauchen den Ort. Und
ja,
es gibt so viele Menschen, die so viel dankbar dafür sind, dass sie einfach die Zeit bei uns verbringen können. Und deswegen habe ich dann irgendwann das Soli-Ticket eingeführt, was einfach für alle Veranstaltungen gilt, wo du, wenn du kein Geld hast, kommen kannst, musst gar nichts irgendwie an der Tür sagen oder so, ganz, ganz normal abfertigen, musst nur an der Kasse sagen, hast kein Geld, kannst du rein.
Ja.
Und dann wirst du reingelassen.
Wird das ausgenutzt?
Wahrscheinlich schon, aber
ja,
ich gucke nicht drauf.
Ja.
Das ist eine Sache, die basiert auf Vertrauen.
Ja.
Wo Vertrauen ist, wird Vertrauen mit Sicherheit auch hier und da mal ausgenutzt, aber vielleicht, wenn derjenige das 5-mal gemacht hat, hinterfragt er sich vielleicht selber, ob es vielleicht ein Arschloch-Move ist, jemand anderes seinen Soli-Ticketplatz wegzunehmen, der es wirklich braucht.
Ja.
Ne? Weil wenn du noch genug Geld in der Tasche hast, dann, Karma regelt dann irgendwann, hoffentlich.
Ja. Aber heißt, sie haben so ein Kontingent?
Ja, wir haben ein Kontingent, das kann auch aufgestockt werden und wir haben das aber auch immer so im Blick und wie das genutzt wird. Aber jetzt haben wir eigentlich ein Basiskontingent von 20 Tickets am Abend. Ne? Also das sind ja dann schon einige, was da zusammenkommt, was einfach jetzt von uns getragen wird. Aber dann gibt es auch Menschen, die können sich dazu das Kontingent erhöhen. Das gibt es dann auch. Die zahlen einfach doppelten Einlass, sagen hier noch ein Soli-Ticket extra.
Das ist cute, ja.
Und dann wird das, und das wurde tatsächlich auch schon aus der Ferne wahrgenommen. So, finde das cool.
Okay.
Guck mal, wo kann ich das Geld hinüberweisen? Ja. Einfach hier ein extra Soli-Ticket für euch. Ne? So.
Das ist toll.
Ja. Und
ja, das ist dann wahrscheinlich auch diese Community, ne, die ihr euch da aufgebaut habt.
Ja, jemand, der so viel Zeit da verbringt und dem es gut geht, ne, der weiß ja auch, warum es auch, oder dem es auch unter anderem durch den Club auch gut geht, weiß das vielleicht auch besser zu schätzen und holt sich dann nochmal oder holt jemand anderes dieses Soli-Ticket.
Ja. Das sind jetzt aber alles so Ideen, die von euch kommen oder auch Umstrukturierungen oder auch in Berlin. Thema Förderung ist natürlich auch eine Sache. Also hier bei der Studie 39% der Clubs beantragen öffentliche Förderung. Heißt aber nicht, dass es wirklich was bringt. Es sind nämlich gerade mal 2% der Umsatzstruktur, die das dann ausmacht. Und vor allem Riesenproblem: es gibt nicht so viele Förderungen. Also es wird dann noch ausgebaut, beziehungsweise gefordert, dass ausgebaut wird. Und ein weiteres Problem, diese ganze Bürokratie drumherum.
Das wollte ich gerade sagen.
Ja.
Das ist also das größte Problem, Förderung total gut. Haben wir auch schon ein paar bekommen in der Vergangenheit, wo wir Zeit hatten, gerade bei Corona. Aber jetzt eine Förderung zu beantragen, da brauchst du eine Vollzeitstelle, der sich um sowas kümmert.
Ja.
Wer bezahlt das denn wieder? Ne? Und dann weißt du noch nicht mal, ob du sie bekommst. Ne?
Und wie lange dauert das überhaupt?
Also genau, und dann hast du ja auch nochmal meistens irgendwie einen Eigenbehalt oder was, ne, von irgendwelche Staffelsachen und dann sagst du, okay, eigentlich bräuchten wir es, aber wir haben gerade nicht die Kohle, ne, Equipment hier, guck mal, was hier steht, ne, das sind ja zigtausend Euro, so, und das Zeug hält halt alles nicht so lange, ne,
ja,
und du musst immer wieder nachkaufen und das musst du alles irgendwie mit einkalkulieren, manchmal geht was kaputt, wo das du nicht planst und dann gibt es zwar eine Förderung und, aber das dann wirklich zu bekommen, da kommst du dann auch nicht wirklich, also die Bürokratie ist wahnsinniger Aufwand, manche Förderungen passen auch gar nicht, ne? Und es gibt auch tatsächlich dann auch zu wenig halt. Ne? Das ist aber dann auch nochmal so Thema Verantwortung und Wertschätzung auch vielleicht aus der Verwaltung, aus Verwaltungsspitzen, Kommunen, regionale Leitungen oder Länder, ne? Dass die einfach mal verstehen, wie wichtig diese Orte sind.
Und wie ist das im Saarland? Nehmen die das ernst?
Ich hatte jetzt gerade tatsächlich am Freitag ein Gespräch mit unseren Bürgermeistern, weil wir genau da angesetzt haben und langsam gesagt haben, ey, wollt ihr uns eigentlich so, ne, so, und weil einerseits wird auch bei uns mit uns geworben, so freie Szene, Kultur, Künstler, auf anderen Ebenen passieren Sachen, da kriegt man dann Briefe, wo man dann mit den Ohren schlagt, weil denkt so, hä, was ist denn jetzt los, was hast du jetzt schon wieder verkehrt gemacht, und da laufen dann so trocken bürokratische Verwaltungsprozesse, wo man hätte vielleicht einfach vorher mal kurz irgendwie, wenn man weiß, wie die Kultur funktioniert, fehlt auch irgendwie so ein Bindeglied halt zwischen Kultur und Verwaltung, auch weil wir nicht so funktionieren wie eine trockene Verwaltung. Ne? Ja. Und dann kriegt man manchmal Thema Brandschutz oder Vergnügungssteuer, kriegt man dann Briefe, wo man dann so denkt, hä, was ist denn jetzt los so, wo man hätte vielleicht vorher reden können und so. Ja. Am Ende des Tages muss ich sagen, bei uns läuft es dann schon noch sehr gut. Man kann miteinander reden, aber meistens sind es so diese bürokratischen Verwaltungsprozesse, die erstmal sehr trocken losgehen, wo man erstmal denkt, Alter, jetzt geht gerade die Welt unter. Ich mache das jetzt 17 Jahre. Ich habe mit 25 Jahren das erste Mal da an einem runden Tisch gesessen, wo wir das alles quasi noch illegal gemacht haben, wo man uns so die Haare geschnitten hat, gesagt, Leute, so geht's nicht. Ja. Also ich habe das alles schon mehrfach hinter mir und auch immer wieder irgendwas, wenn mal was mit Lautstärke war oder irgendwelche anderen Sachen, die halt im Clubleben passieren, ja, wo man dann, also habe ich schon sehr viel Erfahrung gesammelt. Ich kann mir aber vorstellen, dass es auch Länder und Bundesländer gibt, die deutlich schwieriger sind halt, ja, so gerade in den noch mehr konservativen Ländern, wie jetzt das Saarland eins ist halt, ja, wird es ja, glaube ich, richtig schwer, auch Thema Sperrstunde zum Beispiel in Bayern oder sowas, ne, so ganz furchtbar, so, wo du einfach merkst, dass die Leute so fern von dieser Kultur und von dem, was wir da eigentlich machen, sind und dem auch keine Chance so richtig geben wollen halt, ja.
Aber man muss ja sagen, sogar in Berlin, also die Stadt, wo Techno-Kulturerbe ist. Ja, Lärmschutz zum Beispiel wird ja immer schlimmer. Also vor allem auch, also die meisten Clubs sind ja einfach in Kreuzberg, Friedrichshain. Und das war mal, glaube ich, ganz geil hier. Aber jetzt wird halt super viel gebaut und Flächen fehlen halt einfach. Also Clubs werden verdrängt, zum Beispiel auch dann mit dem Grund Lärmschutz.
Leute ziehen zu, direkt neben dem Club zu. Und wundern sich, dass es wummert, ja.
Ja, genau. Und das ist halt vor allem auch ein Riesenproblem. Also auch in dieser Studie wird das wieder als Grund genannt, weswegen Clubs halt zumachen müssen. Und
Wenn man die Clubs erhalten möchte, wenn man sich dem bewusst ist, was sie für eine soziale, kulturelle oder gesellschaftliche Rolle spielen, dann kann man sich ja auch zusammen hinsetzen, wie können wir das Problem lösen halt. Ne? Also ich meine, es gibt ja auch ganz viele Möglichkeiten, Lärmschutzmaßnahmen einzuleiten, aber das kann halt, die wenigsten Orte können sich das so leisten halt. Ne? So, und speziell jetzt, was uns betrifft, hatten wir mal vor vielen Jahren so einen Fall, dass wir immer nur im Sommer 10 Uhr morgens eine Lärmanzeige bekommen haben. Nur im Sommer 10 Uhr morgens. Okay. Nie nachts, ne? Wo es wirklich, wo dann der Main Act spielt, wo da wirklich 110 dB im Club hast, draußen das auch wummert und du dich dann fragst, ja, was ist denn da los? So, ne? Und dann ist irgendwann rausgekommen, da gab es einen Nachbarn, der hat sich halt morgens auf seinen Balkon gesetzt und konnte dann so schräg rüber gucken über 150 Meter, über so einen riesen Kreisel drüber und hat dann gesagt, ruf da mal an. Das hat uns so Probleme gemacht, ne? Weil da auch, erstmal keine Verhältnismäßigkeit irgendwie war und auch irgendwie auch dieser trockene Verwaltungsapparat einfach losgerollt ist, ja, die sind zu laut, dann müssen die halt weg. So, und einfach mal zu gucken, okay, was ist denn da wirklich los? Das hat sehr viel Arbeit gekostet, bis wir das Problem lösen konnte halt, ja. So, und das ist ja auch so der Punkt, wenn jemand herzieht in die Nähe von einem Club und ich meine, da muss man auch irgendwie gucken, ne, was, also wer war da und war in welchem Kontext und Ja,
Standortfrage, Riesenproblem und da kommen wir dann auch direkt zum nächsten Thema, zum RAW-Gelände. Genau, also um das Gelände da nahe der Warschauer Brücke wird ja seit Jahren schon gestritten. Auf der einen Seite steht der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und auf der anderen Seite die Grundstückseigentümer, die Kurt-Gruppe. Und das Gelände, für alle, die es nicht kennen, die noch nie in Berlin waren beim RAW-Gelände, das ist also ein absoluter Kulturort, also legendär eigentlich. Also es gibt kaum einen anderen Ort in Berlin, der so voll ist, voll von Kultur sprüht.
Ist einfach ein bunter Ort, ja.
Ja, genau. Und da sind halt auch Clubs, zum Beispiel Cassiopeia, Lokschuppen und so weiter und so fort. Und die Kurgruppe will hier jetzt Wohnungen und Büros machen und deswegen wird sich da ganz schön gestritten, weil nämlich dadurch diese Kulturorte halt wahrscheinlich eher verdrängt werden müssen. Da du ja auch aus Berlin kommst, hast du das so ein bisschen verfolgt, den Streit?
Ja, ich habe den verfolgt und beziehungsweise ist die Sache ja immer die gleiche halt, ne? Wirtschaft trifft auf Kultur. Der eine will möglichst viel Rendite, möglichst viel Gewinn einfach und dem ist einfach scheißegal, was dort passiert. Hat keinerlei Verantwortungsbewusstsein für eine Kultur oder für eine Bewegung, für das, was da eigentlich stattfindet, was auch wichtig ist, sondern hat einfach nur seine finanzielle Vision da. Und das fängt halt dann früher an, ne? Warum hat die Kurt-Gruppe überhaupt diesen Ort?
Ja.
Ne? Also wer hat, wie konnte das so verkauft werden? Was gibt es für Bebauungspläne? Wie sind die Pläne überhaupt für diesen Ort gewesen? Wer hat eigentlich da geschlafen und nicht gesehen, wie wichtig dieser Ort ist?
Ja.
Dass man denkt, oh cool, komm, scheiß auf die ganzen Clubs, die Berlin ausmachen, wir bauen da Büros hin.
Ja.
Banken oder keine Ahnung.
Ja, und vor allem auch ja Wohnungen.
Ja,
also das ist auch so.
Ja.
Naja, Wohnung, auf jeden Fall.
Was auch immer.
War jetzt ja vor ein paar Wochen dann, dass das Cassiopeia auch so eine Räumungsaufforderung bekommen hat. Und dann sind die Leute auf die Straße
das gegangen,
und
mal
protestiert.
Ja.
Und jetzt haben sie sich nochmal alle an den Tisch gesetzt und eine Zwischenlösung gefunden. Also ein Teil des Geländes soll jetzt zunächst für 2 Jahre an den Bezirk vermietet werden. Der muss jetzt 1 Million Euro pro Jahr zahlen und eine Verlängerung wäre auch möglich um 1 Jahr. Und genau, rund 40% der Mieten sollen außerdem in den Erhalt des Gebäudes fließen. Also genau, das war jetzt erstmal die Einigung für die nächsten 2 Jahre. Die Kurt-Gruppe hat aber auch durchbekommen, dass jetzt 300 Wohnungen gebaut werden sollen, 30 davon Sozialwohnungen. Aber trotzdem, kannst du dir vorstellen, dass das langfristig funktionieren kann? Also auch zum Beispiel mit Thema Lärmschutz, also dass hier Wohnraum und Clubkultur nebeneinander existieren kann?
Also ich meine, es gibt ja genug Beispiele, dass sowas existieren kann, aber ich tue mich, glaube ich, schwer damit, wie das diesen Charme erhalten soll.
Mhm.
Ne? Also da ist ja ein Ort entstanden, der deswegen da ist, weil er so ist, wie er ist.
Ja.
Und jetzt da eben mal lauter Wohnungen da hinzuknallen und dann kommt es ja auch drauf an, so wer zieht da hin, wer ist da halt. Ne?
Ja.
Also wenn, dann müsste da ein Konzept wahrscheinlich her, was das alles halt wirklich umfassend aufgreift halt, ne? Aber das wird dann wahrscheinlich nicht das sein, was man sich denkt, womit man sich wirklich Geld verdient hat, ne?
Ja.
Also schwierig. Dass es funktioniert, ja, aber es wird wahrscheinlich nicht mehr der Ort sein, der es mal war.
Ja.
So, und damit muss man sich dann, glaube ich, langfristig irgendwie abfinden, weil gibt ja dann die Stimmen irgendwie Kurt-Gruppe enteignen oder sowas halt, ja, ist halt, finde ich auch ein bisschen schwierig, weil das Kind ist schon längst im Brunnen gefallen, ne?
Ja.
Wenn die das kaufen konnten, da hat man sich einfach vorher nicht richtig Gedanken gemacht und das ist dann alles ein bisschen steif leider gelaufen halt, ja. Aber das muss man dann einfach sehen, ne? was da verhandelt wird, was wirklich die Konzepte dahinter sind. Es gibt Lautstärken oder Lärmbelästigung angeht, gibt es bestimmt Konzepte, die funktionieren, aber trotzdem sind ja auch unglaublich viele Menschen dann auf den Straßen dort unterwegs halt, ne? Und wenn das dann schon stört und je nachdem, was für eine Verwaltung auch gerade in den Rathäusern und in den Ämtern sitzt, kann man dir ja auch immer wieder da echt Probleme machen.
Mhm.
So, das kommt ja auch nochmal hinzu, ne? Der eine drückt hier und da mal ein Auge zu und der andere, der denkt so, jetzt dreh ich mal durch. Also haben wir auch alles schon in 17 Jahren durch, ne?
Ja.
So, also von daher hätte da vielleicht vorher schon sich mal jemand Gedanken machen sollen.
Ja, absolut. Was sagt ihr denn? Meint ihr, ihr könnt Clubkultur und Wohnraum können nebeneinander existieren? Lass mal gerne einen Kommentar da. Ja, aber das ist jetzt wohl erstmal die nahe Zukunft fürs RW-Gelände. Was genau da jetzt noch passieren soll, ist gerade noch offen. Ja, hoffentlich gibt es irgendwie eine langfristige Lösung.
Ich glaube, da geht jetzt auch erstmal wirklich dann noch richtig das Gespräch erst los. Ne?
Bestimmt, ja. Aber man muss ja sagen, wenigstens.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja cool, dass das überhaupt möglich ist, dass da auch irgendjemand, warum auch immer, vielleicht doch ein bisschen Gewissensbisse bekommen hat und jetzt nicht einfach das komplette Gelände geräumt hat.
Ja.
Das hätte ja auch passieren können halt. Ja.
Das sah ja wirklich so
ja,
aus.
Ja, eben, richtig. Das habe ich ja mitbekommen. Ja. So. Und da habe ich gedacht, krass. Okay,
ja.
krass. Also so die Hausbesetzerzeit ist ja, ja eigentlich, ist ja eigentlich, also wenn man jetzt mal zurück überlegt, ne, zur Wendezeit, so ja. UFO irgendwie einfach in so einem Kartoffelkeller, ja. Stroboskop rein, zack, komm, ist jetzt ein Club.
Ja.
Das war halt schon geil, ne? Ja. Das habe ich dann auch noch was überlegt, ja, ob das immer in die Richtung geht.
Kriegen wir da genug Leute zusammen, die da sich ein bisschen hinsetzen. Ja, ja. Naja, wir werden Auge drauf behalten, aber die nächsten 2 Jahre ist auf jeden Fall erstmal safe.
Toi, 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 ja.
Toi, toi, toi. Ja, okay, das war jetzt auf jeden Fall eine sehr, sehr volle Clubfolge. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und hier spannende Einblicke mitgebracht hast. Auch mal geil, was aus dem Saarbrücken zu hören.
Ja, das ist auch aus dem Saarland. Man könnte da eigentlich tagelang darüber reden.
Ja, du bestimmt. Wann geht's zurück?
Oh, wir werden jetzt noch ein bisschen durch Berlin hier cruisen und dann ganz entspannt zurückfahren. Ich habe leider noch auch 1000 Termine, auch sehr bürokratisch alles.
Ganz viel Kraft bestimmt. Danke, auch von all unseren HörerInnen, weil ja, richtig toll, was ihr da macht, dass es den Club einfach immer noch gibt. Und,
danke, danke, danke.
Ja.
Freut mich. Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, danke, dass du da warst. Hoffentlich bis ganz bald. Ey, danke auch an euch, dass ihr dabei wart. Hat richtig Spaß gemacht. Lasst gern ein Like da. Folgt dem Podcast auf eurer auf eurem Streaming-Plattform eurer Wahl. Und lasst gern einen Kommi da. Ich freue mich auf jeden Fall, von euch zu hören. Und
abonnieren.
Und abonnieren, genau. ansonsten, nächste Woche sind wir wieder da mit einer neuen Folge. News aus der elektronischen Musik jede Woche ganz frisch mit einem spannenden Gast. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.
Electronic Music Weekly bei Sunshine Live. Euer News-Update aus der elektronischen Musikwelt. Jeden Donnerstag. Überall, wo es Podcasts gibt.